NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Und damit ein fröhliches Hallo zur Sendung mit Katrin Erdmann. 10 Kilometer zur Schule rennen. Und das jeden Tag und immer auf der Hut vor wilden Tieren. Wir berichten Ihnen gleich von Kindern aus Kenia und zeigen den krassen Gegensatz.
Ich komme morgens besser aus dem Bett, schneller aus dem Bett. Ich bin besser gelaunt tatsächlich auf dem Weg zur Schule und kann dann in der Schule besser arbeiten.
Ja, wenn die Schule auch erst um 8:30 beginnt, wo Schüler länger schlafen können. Doch erst einmal widmen wir uns 2 anderen Themen. Zunächst mit einem Beitrag, der zeigt, wie weit Ost- und Westdeutschland fast 30 Jahre nach der Wende an manchen Stellen noch auseinander sind. Gut sichtbar wird das beim Fach Polytechnik aus Naturwissenschaften, Technik und Werken. In der DDR wurde das praxisbezogen und unter einem Dach vermittelt. Nach der Wende wurden Polytechniklehrer jedoch nur als ein Fachlehrer eingestuft und natürlich auch schlechter bezahlt. Je nach Bundesland teilweise bis heute. Wieland Gabke über einen Fall aus Niedersachsen.
Thomas Wernicke wohnt in Wieder im Südharz. Seit 3 Jahren unterrichtet er an der Oberschule Braunlage. Physik, Chemie, Mathematik, Informatik, Technik und Werken. Ausgebildet wurde der 56-Jährige in der DDR im fächerübergreifenden Bereich Polytechnik.
Ich habe 1983 mein Studium als Diplomlehrer für Polytechnik an der Pädagogischen Hochschule in Erfurt abgeschlossen. Das ist ein 4-jähriges Studium gewesen, was zum Unterrichten befähigte in den Fächern Werkunterricht, Einführung in die sozialistische Produktion und technisches Zeichnen.
Einführung in die sozialistische Produktion, kurz ESP, ein Fach, das es seit der Wende nicht mehr gibt.
Ja, das ist ein sicherlich heutzutage etwas konfus und komisch anmutendes Wort.
Aber von dem damals vermittelten Wissen zehre er bis heute.
Einführung in die sozialistische Produktion beinhaltete verschiedene Bereiche der Techniklehre, zum Beispiel Maschinenkunde, Elektrotechnik, Elektronik, auch Informatik, Fertigungslehre.
Nach der Wende arbeitete Thomas Wernicke dann 18 Jahre in der Wirtschaft, bis er 2010 als Lehrer in Niedersachsen anfing. Weil er einen DDR-Bildungsabschluss hat, musste der 56-Jährige eine sogenannte Bewährungsfeststellung machen. So gibt es die Kultusministerkonferenz vor. Eine 2-jährige Qualifizierungsmaßnahme in Chemie und Physik folgte. Es gab 4 Unterrichtsbesuche. Der anschließende Bewährungsbericht, der NDR Info vorliegt, fiel positiv aus. Zitat:
Die gezeigten Unterrichtsstunden im Fach Chemie waren von Herrn Wernicke sehr gut vorbereitet. Eine sehr ausführliche und gut durchdachte Vorarbeit ist erkennbar. Mit einem hohen Maß an Fachkompetenz versucht er, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern.
Trotzdem bekam er Chemie als 2. Fach neben der Lehrbefähigung für Technik nicht anerkannt. Thomas Wernicke ist damit ein sogenannter Einfachlehrer.
Das heißt, ich werde im Augenblick nach der TVL-Gehaltsgruppe 10 bezahlt. Und das führt natürlich zu erheblichen Einschnitten in der Entlohnung.
Das seien monatlich bis zu 1.000 Euro Unterschied zu verbeamteten oder angestellten Kollegen, ärgert sich der 56-Jährige. In Mecklenburg-Vorpommern wäre das anders. Dort werden Polytechniklehrer als 2-Fachlehrer anerkannt, heißt es aus dem Kultusministerium in Schwerin. Bezahlt nach TVL 13 wie Gymnasiallehrer. Auch das Land Sachsen bietet bessere Verdienstmöglichkeiten. Dort können Einfachlehrer ab kommendem Jahr höher eingruppiert werden, wenn sie 5 Jahre Unterrichtspraxis und eine Empfehlung des Schulleiters nachweisen können. Warum geht das nicht auch in Niedersachsen, fragt sich der Oberschullehrer aus dem Südharz.
Warum ist es nicht möglich zu sagen, okay, der Herr Wernicke hat jetzt bei uns in Niedersachsen seit 8 Jahren Chemie unterrichtet, er hat in der DDR 3 Jahre Chemie unterrichtet, er hat sich jetzt 11 Jahre im Fach Chemie bewährt, erkennen wir ihm das als 2. Fach an. Warum geht man diesen Weg nicht?
Aus dem niedersächsischen Kultusministerium heißt es, der Fall von Thomas Wernicke werde erneut geprüft. Zu laufenden Verfahren könne aber keine Auskunft erteilt werden. Die grundsätzliche Sicht des Landes zu Diplomlehrern für Polytechnik aus der DDR erläutert Ministeriumssprecherin Jasmin Schönberger so.
Sie haben einen Lehrerausbildungsgang absolviert, in dem nach Feststellung der Kultusministerkonferenz nur ein Unterrichtsfach umfassend studiert wurde. Sie sind aus diesem Grund im Sinne des Tarifrechts sogenannte Nichterfüller.
Grundlage dafür ist der Einigungsvertrag von 1990 und eine Tabelle der Kultusministerkonferenz von 1993. Diplomlehrer für Polytechnik gelten dabei als Einfachlehrer. Ein Sprecher des Bildungsministeriums Brandenburg erläutert schriftlich:
Polytechnik ist lediglich einfach in diesem Sinne, da die einzelnen polytechnischen Unterrichtsfächer Werken, Einführung in die sozialistische Produktion, technisches Zeichnen, aufeinander aufbauend und sich ergänzend jeweils nur in bestimmten Klassenstufen unterrichtet werden. Sie sind daher als miteinander verwandte Unterrichtsdisziplinen eines Faches anzusehen. Diese Bewertung hat auch das Bundesarbeitsgericht mehrmals bestätigt.
Genaue Zahlen, wie viele Einfachlehrer es bundesweit gibt, sind schwer zu ermitteln. Rund 4.600 sind es nach offiziellen Angaben insgesamt in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Alle anderen Bundesländer machen keine Angaben dazu. Einfachlehrer beschweren sich aber immer wieder darüber, ungleich behandelt zu werden, sagt Daniel Merbitz, Bundesvorstandsmitglied bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Wir haben hier eine Vielzahl von Eingruppierungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik, die am Ende mit dem Grundsatz gleicher Arbeit, gleiches Geld nichts mehr zu tun hat.
Vergütung ist Ländersache. Besoldungsföderalismus nennt das der Gewerkschafter und fordert eine bundesweite Gleichstellung.
Die Einfachlehrkräfte haben viele Fortbildungen absolviert. Sie sind sehr flexibel einsetzbar und zur Wahrheit an den Schulen gehört auch, dass Zweifachlehrkräfte auch teilweise nur ein Fach unterrichten, nämlich das, was gerade dringend benötigt wird. Und ich finde, nach fast 30 Jahren deutscher Einheit müssen auch diese Kolleginnen und Kollegen, die als Einfachlehrkräfte arbeiten, aufgewertet werden.
Genau das geschieht zum Jahreswechsel in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dort werden ab 2019 alle Lehrer nach E13, also wie Gymnasiallehrer, bezahlt, teilen die Kultusministerien beider Länder mit. Möglichkeiten, die dem Oberschullehrer Thomas Wernicke in Niedersachsen nicht offen stehen. Vor kurzem hat er sich auf eine Leitungsstelle an seiner Schule mit besserer Bezahlung beworben.
Und ich habe dann wieder von der Schulbehörde den Bescheid gekriegt, dass ich der einzige ausgebildete Lehrer bin, der sich darauf nicht bewerben kann.
Auch dazu äußert sich das niedersächsische Kultusministerium nicht konkret. Ganz allgemein teilt Ministeriumssprecherin Schönberger mit:
Sogenannte Einfachlehrer haben in Niedersachsen keine Laufbahnbefähigung erworben. Sie erfüllen in der Regel die Anforderungen der Ausschreibung nicht und sind daher nicht bewerbungsfähig, sofern nicht über konkrete Stellenausschreibungen der Bewerberkreis geöffnet wird.
Vom Ministerium komme immer wieder die gleiche Begründung, sagt Thomas Wernicke.
Ja, die Begründung, dass ich halt Einfachlehrer bin. Ich als jemand, der so viele Fächer unterrichtet, stets und ständig zwischen 4 und 5 Fächern, kriege diese Anerkennung nicht. Und das nagt irgendwann auch ein bisschen am Inneren und ja, zeigt einem, dass man nicht wirklich wertgeschätzt wird.
Möglich, dass sich das in Zukunft ändert. Die Landesregierung hat sich vorgenommen, noch in dieser Legislaturperiode die Bezahlung von Lehrkräften zu überarbeiten.
Wieland Gabke berichtete: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das muss ja nicht per se schlecht sein, solange wir offen sind für Neues. Und genau das haben etliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Sie hatten Lehramtsstudierende der Universität Greifswald zu sich eingeladen, um neue Unterrichtsmethoden kennenzulernen. Wie das Treffen zwischen den alten Hasen und den Anfängern verlaufen ist, hat sich Birgit Schröter angeschaut.
Wir sind von der Uni Greifswald. Wir machen heute den Start in das Lernbüro. Es wird ein Fest. Freut euch.
Judith Wegwerth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Uni Greifswald. Der 8. Klasse im Schulzentrum Dömitz stellt sie einen Karton mit farbig sortierten Heftern auf den Lehrertisch. Das ist es schon, das Lernbüro für das Fach Deutsch. In den Heftern stecken Aufgaben, Arbeitsanleitungen und Lösungsblätter und ein halbes Jahr pädagogischer Arbeit, damit diese Lernform im Schulalltag auch funktioniert.
Der Schüler organisiert sein Lernen selbst ohne die Hilfe des Lehrers, sondern mit Lernjobs. Also man hat eine büromäßige Umgebung, Lernumgebung, ja, wie in einem Büro, Großraumbüro, Schule.
Das klingt einfach, muss aber gut erklärt werden. Zunächst bekommen die Schüler eine Lernlandkarte für das Fach Deutsch in die Hand, auf der verschiedene Fähigkeiten vermerkt sind. Ich kann Personen beschreiben, steht da, oder ich kann einen Text verändern und umformen. Die Jungen und Mädchen sollen selbst einschätzen, wie gut sie das schon können. Rote, gelbe und grüne Punkte kleben sie dafür neben jede dieser Kompetenzen. Diese Farben führen sie zu den passenden Übungen. Wer sich nicht so sicher fühlt, findet leichtere Aufgaben in den Heftern. Wer sich schon mehr zutraut, kann das Thema auf höherem Niveau bearbeiten. Genau das ist es, wonach Lehrerin Katrin Heidmann für ihre Schüler gesucht hat. Sie unterrichtet in dieser Klasse Deutsch. Und das für mindestens 4 Typen von Schülern.
Wir haben Schüler, die den Förderschwerpunkt Lernen haben. Wir haben Schüler in B- und M-Kurse geteilt. Das heißt, die werden unterrichtet auf dem Niveau der Berufsreife oder der mittleren Reife. Und wir haben in dieser Klasse auch 3 Schüler, die vom Gymnasium zurückgekommen sind. Also sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen, die hier zusammengefasst werden müssen und dann auch unterschiedlich bewertet werden.
Für Katrin Heidmann und ihre Kollegen war das bisher oft ein pädagogischer Spagat. Im Fach Deutsch könnte Ihnen das Lernbüro nun helfen. Weil es berücksichtigt, dass Schüler ganz verschieden lernen und weil es die Jungen und Mädchen anregt, selbstständig und selbstverantwortlich zu lernen und sich selbst auch einzuschätzen. Der Lehrer rückt damit in eine ganz andere Rolle, findet Judith Wegwert.
Der Lehrer ist der Lernbegleiter. Wir gehen weg von diesem, der Lehrer steht vorn, zum der Lehrer geht durch die Reihen. Er fragt gezielt Schüler, versucht da zu helfen, macht Termine mit denen aus. Also wann hat der Lehrer schon mal die Möglichkeit, hinten zu sitzen und einfach zu schauen, was machen denn meine Schüler?
Dieser Wechsel ist gewöhnungsbedürftig für die Lehrer und für manche Schüler offenbar auch.
Also ich finde das ziemlich schwierig, weil manchmal unterschätzt man sich ja dann auch selber.
Ich kann mich halt nicht so gut selber einschätzen, meistens.
Ich finde das gut, dass man zum Beispiel an den Stärken, das, was man nicht so gut kann, halt nochmal daran arbeiten kann. Und dass der Lehrer nicht sagt, ja, wir müssen jetzt das und das und das machen, weil jeder ist ja nicht gleich gut in den Sachen.
Nicht jeder ist gleich gut in den Sachen. Was viele Schüler längst spüren, darauf muss auch Schule im Unterricht reagieren, glaubt Sabine Schweder. Sie lehrt und forscht am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Greifswald und begleitet die Lehramtsstudenten durch dieses Schulprojekt. Für sie stehen Schulen aktuell vor mindestens 2 großen Herausforderungen: der Digitalisierung der Lebenswelt und einer zunehmend heterogenen Schülerschaft.
Welche Konzepte passen da besonders gut? Und das ist höchstwahrscheinlich nicht mehr der vom Lehrer gesteuerte Unterricht. Da geht es also jetzt um andere Kompetenzen, dass also Schüler lernen, sich wirklich zu orientieren, Informationen auf ihre Wahrheit hin zu überprüfen, das auch zu können und vor allen Dingen auszuhalten, dass Kinder um sie herum und auch Menschen um sie herum anders sind als sie selbst.
Sabine Schweder möchte, dass Schüler mehr Freiheit für ihr Lernen bekommen und zugleich aber lernen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und sie möchte die künftigen Lehrer darauf gut vorbereiten. Als geeignet dafür gelten kooperative Lernformen, die aber sind an den Schulen im Land eher noch die Ausnahme. Vielen Lehrern fehlt im Schulalltag die Zeit, den Lernstoff dafür neu aufzubereiten. Vor allem ländliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern griffen deshalb gerne zu, als die Universität Greifswald anbot, ihnen das Lernbüro für die Schulpraxis vorzubereiten. Finanziert wurde das aus Bundesmitteln. Ribnitz-Damgarten, Neunkirchen auf Rügen, Ueckermünde, Dargun oder eben Dömitz. An 14 Schulen haben Lehramtsstudierende das Lernbüro inzwischen eingeführt. Für die angehenden Lehrkräfte zählt das als Praxisseminar. Es hat sie an Schulstandorte geführt, die sie sonst wohl kaum kennengelernt hätten, sagt Judith Wegwert.
Das ist natürlich ein wunderbarer Nebeneffekt an dieser Sache, dass wir halt wirklich aufs Land gehen können und sehen, okay, was findet hier statt, und wir sind nicht nur in Greifswald. Das sind halt auch oft Schulen, die fallen hinten runter. Also die werden halt sonst nicht an solchen Projekten beteiligt und macht sehr viel Spaß, vor allem weil man wunderbar motivierte Lehrer hat.
Die Projektschulen stehen fortan allen Greifswalder Lehramtsstudierenden für Praktika offen. Die Lehrer der beteiligten Klassen würden sie als Mentoren begleiten. 5 solcher Praktika wurden für die vorlesungsfreie Zeit im Sommer schon vereinbart. Auch Evelyn Timmermann, die Leiterin des Dömitzer Schulzentrums, hält für Studenten ihre Schultore weit offen. Das freilich auch mit einer leisen Hoffnung.
Wir brauchen Nachwuchs ganz dringend. Und für uns auf dem Lande ist es natürlich immer relativ schwierig, junge Leute für das Leben in einer ländlichen Umgebung zu begeistern. Klar, hier fehlen kulturelle Angebote, aber wir haben ja andere Qualitäten. Und wenn man das vor sich sieht, dann können wir vielleicht den einen oder anderen doch überzeugen, bei uns einen Dienst anzutreten.
Der Unterricht mit dem Lernbüro verändert das Lernen der Schüler. Das zeigen nicht nur erste Rückmeldungen der Lehrer, das wollen die Schulpädagogen der Universität Greifswald auch empirisch nachweisen. Die Schüler werden regelmäßig befragt und die Daten in Greifswald ausgewertet. Am Ende soll wissenschaftlich belegt werden, was Schüler besser zum Lernen motiviert: ein lehrergeführter Unterricht oder das offene Arbeiten in ihrem Lernbüro.
Soweit Birgit Schröter. Manchmal ist es nur eine halbe Stunde, aber die macht das aus. Immer wieder wünschen sich Schüler und Schülerinnen einen späteren Schulbeginn. Der sei zumindest in den höheren Klassen auch sinnvoll, sagen Schlafforscher. Denn die Jugendlichen würden aus biologischen Gründen besonders häufig unter Schlafmangel leiden. Im Hamburger Gymnasium Marienthal beginnt der Unterricht seit 3 Jahren eine halbe Stunde später als üblich. Höchste Zeit für eine Bilanz.
Im Oberstufenkurs des Gymnasiums Marienthal geht es an diesem Vormittag richtig zur Sache. Schlagfertigkeit und spontanes Reden ist das Thema, mit dem sich gerade ein rundes Dutzend Elftklässler beschäftigt. Dafür muss man wach und ausgeschlafen sein. Und tatsächlich reden sich die Jugendlichen im Unterricht die Köpfe heiß. Von Müdigkeit keine Spur, auch bei der 17-jährigen Heidi nicht.
Ja, ich bin tatsächlich sehr ausgeschlafen. Dadurch, dass ich eine halbe Stunde später zur Schule muss, kann ich eine halbe Stunde länger schlafen. Und das bringt schon was, auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Eine halbe Stunde ist viel. Ich komme morgens besser aus dem Bett, schneller aus dem Bett. Ich bin besser gelaunt tatsächlich auf dem Weg zur Schule und kann dann in der Schule besser arbeiten.
Seit 3 Jahren fängt der Unterricht für Heidi und ihre Mitschüler nicht wie sonst in Hamburg üblich um 8, sondern erst um 8:30 an. Gerade ältere Jugendliche seien morgens oft noch sehr müde, sagen Wissenschaftler. Und das bedeutet Stress. Warum das so ist, erklärt die Schlafforscherin Eva Winnebeck von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Es geht hier ganz besonders um die Jugendlichen, also so ab Mitte Teenageralter, also gerade für die letzten Jahre eigentlich in der Schule. Und das liegt daran, dass gerade zu der Zeit die Jugendlichen besonders spät zu Bett gehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem eben starke biologische Gründe. Und dadurch, dass die Schule so früh beginnt, kriegen sie zu wenig Schlaf.
Das liegt vor allem an der sogenannten inneren Uhr. Das sind biologische Prozesse im Gehirn, die unter anderem auch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus steuern. Bei Jugendlichen ticke diese Uhr irgendwie anders, später, eher so wie bei nachtaktiven Eulen, sagen die Schlafforscher.
Es scheint auch so zu sein, dass Jugendliche nicht so schnell einen sogenannten Schlafdruck aufbauen. Das heißt, nicht so stark das Bedürfnis sich so schnell entwickelt, dass man dringend schlafen muss. Und diese zwei Sachen wirken zusammen, warum Jugendliche tendenziell einfach spät einschlafen.
Die Wissenschaftler rätseln immer noch, warum das so ist. Dass es das Phänomen des Schlafmangels bei Jugendlichen tatsächlich gibt, ist aber schon in vielen Studien nachgewiesen worden. Eva Winnebeck und ihre Kollegen von der Ludwig-Maximilians-Universität wollen dazu demnächst die erste in Deutschland durchgeführte Forschungsarbeit veröffentlichen.
Ich kann auch hier schon sagen, dass sich unsere Studie genauso einreiht in die anderen, dass wir auch eindeutig positive Effekte vermerken an Tagen, wo die Schüler später zur Schule gehen.
Solche positiven Effekte kennt auch Heidis Mitschüler Jasper. Er ist 14 und geht in die 8. Klasse. Jasper schläft manchmal richtig schlecht und ist dann schon um 4:30 wach. Und natürlich völlig unausgeschlafen.
Aber an Tagen, wo ich mal normal aufwache, dann bin ich auf jeden Fall auch besser gelaunt, als ich früher noch in der Grundschule war. Also ich kann sagen, ich habe da auch schon einen Unterschied bemerkt, dass ich mich irgendwie fröhlicher fühle. Und außerdem bemerke ich, dass ich als Fahrradfahrer auf den Straßen mehr Platz habe, wodurch der Schulweg auch stressfreier ist. Geschlafen habe ich auch früher im Unterricht nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass meine Ohren ein bisschen besser verarbeiten können, was sie hören.
Bessere Leistungen in der Schule, mehr Sicherheit auf dem Schulweg, ausgeschlafene Schüler sind eindeutig im Vorteil, meint Eva Winnebeck. Die Dauermüdigkeit könnte die Jugendlichen dagegen sogar richtig krank machen.
Man weiß, dass sie eher zu Alkoholkonsum neigen, dass die Depressionswahrscheinlichkeit hochgeht, dass die Neigung zu Übergewicht enorm sich erhöht. Also es gibt durchaus auch Langzeitfolgen für einfach die Gesundheit.
Am Gymnasium Marienthal hat man sich deshalb zum Handeln entschlossen. Eine halbe Stunde später mit dem Unterricht anzufangen, gefällt Schulleiter Dietrich Schlüter auch ganz persönlich.
Dieser spätere Schulbeginn kommt mir enorm entgegen, weil ich wirklich ein Abendmensch bin. Mein Eindruck ist, dass das insgesamt hier dem Schulklima ganz gut tut, dass es morgens relativ entspannt ist. Das ist ein Eindruck, den ich habe, wenn ich durch die Schule gehe.
Um später anfangen zu können, wurde die Mittagspause verkürzt, sagt Oberstufenschülerin Heidi.
Früher war es so, dass wir mittags eine 1,5 Stunden Pause hatten. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil es teilweise zu viel war. Man saß rum, hat sich gelangweilt, hatte nichts zu tun. Jetzt ist es nur noch 1 Stunde, da haben wir sozusagen die halbe Stunde vom Anfang her. Nach hinten hin hat sich da nicht wirklich was verschoben von den Zeiten. Jetzt sind es 5 Minuten mehr, was die Länge der Schulzeit angeht.
Heidis Gymnasium ist eine Ganztagsschule, deshalb auch die lange Mittagspause. Andere Schulen, wie zum Beispiel das Rostocker Christophorus-Gymnasium, haben diese Sparmöglichkeit nicht, so Schulleiter Steffen Kästner.
Würden wir den Unterrichtsbeginn um 1 Stunde oder länger verschieben, dann würde auch das Unterrichtsende unweigerlich 1 Stunde nach hinten rausrutschen, was zur Folge hätte, dass ein sehr großer Teil unserer Schüler das Nachmittagstraining in ihren Vereinen verpassen würden. Ein Kollege von mir hat das so formuliert, wir würden also die Vereine hier in der Umgebung komplett tot machen.
Aber nicht nur deshalb ist Steffen Kästner in puncto späterer Schulbeginn skeptisch, auch wenn er die Erkenntnisse der Schlafforscher nicht anzweifelt. Ihm bereitet auch Sorgen, dass die Jugendlichen dann häufiger allein aus dem Haus gehen müssten, möglicherweise ohne Frühstück, weil ihre Eltern früher zur Arbeit gehen.
Ich finde einfach, dass die Verhältnisse, in denen wir hier in Deutschland leben, was Arbeitswelt und Schulwelt betrifft, in dieser Frage nicht aufeinander abgestimmt sind.
Auch dieses Problem hat das Gymnasium Marienthal offenbar gelöst. Wer will, kann nämlich auch schon um 8 kommen und mit seinen Kumpels klönen oder Hausaufgaben machen. Lehrer übernehmen die Betreuung. Und in der Schulmensa gibt's Frühstück. Dort lässt es sich auch Heidi gern mal schmecken.
Weil ich zu Hause nicht konnte aus irgendwelchen Gründen. Es ging nicht. Okay, ich gehe zur Schule und frühstücke da.
Und dann geht's um 8:30 los mit dem Unterricht. 9 Uhr wäre natürlich noch schöner, grinst Heidi. Aber
da wäre dann wirklich das Problem, dass man die Zeit nicht aus den Pausen rauskürzen kann, sondern wirklich noch später in den Nachmittag reinbauen würde. Das wäre es mir dann tatsächlich nicht wert. Dann fange ich lieber um 8.30 Uhr an und habe dann noch was vom Nachmittag.
Jasper nickt zustimmend. Und auch Schulleiter Dietrich Schlüter findet die Lösung mit der 30 Minuten später optimal. Denn
ich will auch mal sagen, es gibt Kinder, die morgens fit sind und vor Energie explodieren. Was sollen die denn machen um 8 Uhr? Kinder, die um die Zeit schon explodieren vor Energie. Die gibt es ja auch. Es ist ein komplexes Thema. Ich finde, es gibt da keine einfachen Antworten.
Eva Winnebeck glaubt dagegen, dass im Prinzip jede Schule in Deutschland später mit dem Unterricht anfangen könnte. Und sollte. Denn, so die Schlafforscherin,
es steht sehr viel auf dem Spiel. Es geht nicht um ein bisschen praktischeren Schulbeginn. Es geht darum, dass unsere Jugendlichen unausgeschlafen sind, dass sie dadurch krankheitsgefährdet sind und anderen Risiken ausgesetzt sind und nicht optimal lernen können und teilweise eben auch enorm benachteiligt. Weil das über weitere Lebenswege eben entscheidet. Das sind hier Riesenfolgen des frühen Schulbeginns. Und andere Länder schaffen das auch. Das heißt, es ist mehr eine Tradition, mit der gebrochen werden muss.
Morgens länger schlafen, das Gymnasium Marienthal in Hamburg macht's möglich. Und berichtet hat darüber Thomas Sambol. Während die einen länger schlafen können, rennen die anderen zur Schule. Und zwar jeden Morgen 10 Kilometer. Vorbei an Hyänen und Giraffen. Unsere Korrespondentin Linda Staude stellt 2 Kinder vom Volk der Maasai in Kenia vor, die das jeden Tag auf sich nehmen.
Yunis hockt auf einer niedrigen Holzbank und zündet ein Streichholz an. Sekunden später zündeln kleine Flammen aus den dürren Zweigen in der offenen Herdstelle auf dem gestampften Lehmboden. Yunis nimmt ein Rohr aus Holz, pustet in die Glut und facht das Feuer an, bis es heiß genug ist zum Kochen.
Wenn das Feuer brennt, setze ich Milch und Wasser auf. Dann kommen Teeblätter rein und Zucker. Und wenn alles lange genug gekocht hat, fülle ich den Tee in eine Thermosflasche.
Chai, der kenianische Tee, ist das einzige Frühstück für Yunis und ihre 7 Brüder. Kochen ist Mädchensache, aber die Jungs haben geholfen, sagt die 9-Jährige. Sie holen das Wasser und bringen Feuerholz, erklärt sie, und gießt die Milch in den einfachen schwarzen Topf. Die kleine Wellblechhütte mit dem offenen Feuer füllt sich mit beißendem Rauch. Einen Abzug gibt es nicht. Ihren Tee trinken die Kinder im Wohnzimmer im gemauerten Haus nebenan. Es ist 5 Uhr morgens, noch stockdunkel in dem kleinen Dorf Kibiko in den Ngong-Bergen, nicht weit von Nairobi. Die Eltern schlafen noch, aber für die Kinder ist es höchste Zeit, sich auf den Weg zur Schule zu machen.
Das sind ungefähr 10 Kilometer und wir brauchen etwa eine Stunde dafür, weil wir morgens normalerweise den ganzen Weg rennen.
Der 13-jährige Julius trägt seine Schuluniform, eine dunkelblaue Jacke, graue Kniestrümpfe und eine kurze blaue Hose. Ziemlich kalt so früh am Morgen, denn über die Hügel pfeift ein eisiger Wind. Die Geschwister kraxeln den steilen, felsigen Hang hinter ihrem Haus hoch und setzen sich in Trab. Das hält wenigstens warm. Das frühe Aufstehen und der weite Weg machen ihm nichts aus, sagt Julius. Es muss eben sein, wenn er eine Schulbildung haben will, fügt er achselzuckend hinzu. Für junge Maasai wie ihn ist Schule keineswegs selbstverständlich. Traditionell kümmern sich die Jungen schon früh um Kühe, Ziegen und Schafe. Zwar gibt es auch in Kenia Schulpflicht, aber viele Maasai kümmern sich nicht um dieses Gesetz. Julius' Vater sieht das anders.
Bildung ist sehr wichtig. Wenn die Leute nicht gebildet sind, ist das, als würden Blinde sich gegenseitig führen. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Deshalb hat meine Generation keine Ahnung von allem, was wichtig ist. Dabei haben wir damals Schule gehasst.
Nadokila Topoika schickt sogar seine Tochter zur Schule, eine noch größere Seltenheit. Denn die meisten Maasai-Mädchen werden schon als Kinder von 9, 10 oder 12 Jahren verheiratet. Yunis träumt dagegen davon, Pilotin zu werden.
Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich zur Schule gehen möchte und dass ich ihm später ein Haus bauen werde, wenn ich groß bin. Er hat ja gesagt und dass ich viel lernen soll, damit ich ihm das Haus auch bauen kann.
Yunis und ihre Brüder rennen die ausgetretenen Trampelpfade entlang über offene Viehweiden. Jetzt, am Ende der Regenzeit, ist alles grün und überall, wo Kühe langgezogen sind, schlammig. Ganz oben auf dem Hügel, kurz vor dem Abstieg, bleiben sie stehen. Es wird langsam hell und Julius deutet auf ein Stück Busch in der Ferne. Dort verstecken sich manchmal Hyänen und Giraffen.
Die Giraffen können dich mit ihren Vorderbeinen treten. Das fühlt sich an wie eine heftige Ohrfeige. Nach den Hyänen musst du einen Stein werfen. Wenn du wegrennst, verfolgen sie dich. Aber wenn du einen Stein schmeißt, lassen sie dich vorbei.
Wenn eine Giraffe ihnen zu nahe kommt, verstecken die Kinder sich unter einem niedrigen Busch. Unten im Tal kann man die Straße zur Schule sehen. Die ist sicherer, macht aber einen riesen Umweg, viel zu weit zum Laufen.
Es gibt öffentliche Busse, aber die muss man bezahlen, damit sie einen zur Schule bringen. Das kostet 4.000 Schilling für 4 Monate.
Macht rund 725 Euro im Jahr für Yunis und ihre Brüder. Zu viel Geld für die Familie, die gerade so über die Runden kommt. Der Unterricht bis zur 8. Klasse ist frei, aber alles andere kostet. Die Schuluniformen, Hefte, Stifte, Bücher.
Ich baue Mais und Gemüse an. Und ich mache traditionellen Schmuck aus Perlen, den ich verkaufen kann. Außerdem arbeite ich auf anderen Farmen, um Geld zu verdienen und Essen für die Kinder zu kaufen.
Und um für die Schulsachen zu bezahlen, sagt ihre Mutter Lois Semela. Julius macht das große eiserne Tor der Schule auf. Es ist 17:45, noch 45 Minuten bis zur ersten Stunde. Yunis hat sich ein Buch mitgebracht. Ihr großer Bruder liest ein paar Sachen nach, die er verpasst hat.
In der Trockenzeit müssen wir manchmal fehlen, weil wir mit den Kühen Gras suchen. Aber ich bin ziemlich schlau. In den Tests bin ich oft besser als die anderen, die ganze Zeit in der Schule waren.
Julius will zur kenianischen Luftwaffe, wenn er mit der Schule fertig ist. An den Herden und an der traditionellen Lebensweise der Maasai hat er kein großes Interesse, genauso wenig wie seine Brüder.
Das tut mir schon leid, weil mein Vater so gelebt hat. Mein Großvater, alle meine Vorfahren. Und wenn diese Lebensweise verschwindet, finde ich das schade. Aber das wird mich nicht aufhalten. Denn wir wissen alle, dass unsere Traditionen auf jeden Fall aussterben, ob uns das gefällt oder nicht.
Ein kleiner Junge schwenkt die leicht rostige Schulglocke in der Hand. Bis 13 Uhr sitzen die Geschwister in ihren Klassenzimmern. Dann kommt der lange Rückweg den Berg wieder hoch. Aber immerhin nicht im Laufschritt. Zurück nach Hause, sagt Julius, gehen wir schön langsam und gemütlich.
Diesen Kindern kann man wirklich nur Respekt zollen und ihnen wünschen, dass sich ihr Fleiß und Mut auszahlen werden. Und damit endet mein letzter Bildungsreport. Ab nächsten Monat übernimmt hier Corinna Hennig. Mich hören Sie dann aus Ostasien. Rückmeldungen nehmen wir gern entgegen als Mail unter bildungsreport@ndr.de. Ich danke Ihnen allen für das Interesse und vor allem meiner Kollegin Melanie Mest, die mich immer toll unterstützt hat. Tschüss, vielen Dank und Sayonara, Ihre Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.